Hallo und herzlich willkommen bei Nebenwertewelt. Mein Name ist Carsten Müller und ich freue mich natürlich, dass Sie hier heute wieder mit zugeschaltet haben. Heute werfen wir mal einen Blick auf ein Unternehmen, das die klassische Telefonie längst hinter sich gelassen hat. Und dabei ist die Geschäftskommunikation vor allen Dingen auch in Europa völlig neu zu denken. Nämlich heute geht es hier um die Enfone AG. Der Münchner Cloud-Telefoniespezialist setzt verstärkt auf künstliche Intelligenz, innovative Kommunikationslösungen und ein skalierbares Plattformmodell. Was das konkret in der Praxis bedeutet, das bespreche ich heute mit Patrick Haider. Er ist Vorstandschef von Enfone und ich sage an dieser Stelle dann mal herzlich willkommen, Herr Haider.
Hallo Herr Müller, grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung. Grüße Sie.
Sehr gerne. Bevor wir ein bisschen ins Detail gehen, natürlich für die Zuhörer bzw. Zuschauer, die Enfone jetzt noch nicht so kennen, vielleicht können Sie mal in gebotener Kürze umschreiben, was denn die Enfone AG so macht.
Ja, die Enfone AG wurde 2007 gegründet in München, wie Sie schon gesagt haben. Wir sind der Pionier von Cloud-PBX-Anlagen, also sprich der Cloud-Telefonanlage. Also kommend aus der analogen Telefonie in die ISDN hat man damals auch entdeckt, dass die Cloud-Telefonie viel besser skalierbar auch für Unternehmen dargestellt werden kann. Und ja, wie gesagt, wir machen 80% unserer Umsätze. Mittlerweile streben wir knapp von auf die 100 Millionen Umsatz an. Machen wir in Deutschland, 10% davon in Österreich, 10% in UK. Und neu, da kommen wir später nachher nochmal dazu, verbinden wir auch die neue künstliche Intelligenz mit der Cloud-Telefonie. Und von daher, genau, wir sind ca. 24 Mitarbeiter. Wir vertreiben unsere Produkte über indirekten Channel, nämlich über fast 3.000 Partner, über 55.000 Kunden und haben ca. 660.000 User draußen. Und das sind die Enfone in aller Kürze.
Wunderbar. Und dann gehen wir jetzt schon mal gleich ins Detail. Womit verdienen Sie jetzt eigentlich dann konkret Ihr Geld? Wo sind die Umsatzquellen? Ja. Das wiederkehrende Umsätze?
Ja. Genau. Wiederkehrende Umsätze ist bei uns tatsächlich der Kern von den gesamten Umsätzen. Über 90%, sogar 93% machen wir wiederkehrende Umsätze. Das funktioniert so, dass wir sozusagen pro User eine erstmal einmalige Gebühr, eine Aktivierungsgebühr verlangen. Danach geht er dann in den wiederkehrenden Umsatz, dass wir eine monatliche Gebühr verlangen. Und bei der monatlichen Gebühr kommen tatsächlich auch noch sogenannte Voice-Minuten, Airtime-Minuten, also Verbindungsminuten hinzu, die margentechnisch natürlich auch hochinteressant sind für uns. Und das sind die wiederkehrenden Umsätze. Gleichzeitig haben wir noch einmal Umsätze, wie zum Beispiel auch Hardware-Umsätze, die wir haben im Portfolio. Aber hauptsächlich sind es 94% wiederkehrende Umsätze. Das ist für die Cloud-PBX-Anlage. Mhm. Neu ist dazu auch dieses ganze Thema der AI-Sales, wo wir ja Bots verkaufen. Da haben wir auch wiederkehrende Umsätze mit dabei, aber in einer anderen Preisliga. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, wie künstliche Intelligenz auch unser Geschäftsmodell verändert.
Ja. Sie sind ja nun in der Cloud-Kommunikation unterwegs, ist ja schon seit längerem sehr stark auch in der Diskussion. Aber kurz gefragt, was macht denn Enfone anders oder besser als andere Anbieter in diesem Bereich?
Ja, wir gewinnen regelmäßig tatsächlich auch die gängigen Connect etc. Preise für unsere Sprachqualität. Also sprich, die Qualität unserer Lösung wird sehr geschätzt vom Markt, besonders wenn es an das Thema Sprachqualität rangeht. Dann dieses Thema auch zur Verfügungstellung von einer einfachen Lösung, was ja wichtig ist in unserer Welt. Also die Usability, der Nutzer kann einfach sozusagen tatsächlich unsere Lösungen nutzen. Dann eine hohe Integration in andere Systemwelten ist ja für das Unternehmen sehr wichtig. Wie kann ich also die Kommunikationslösung, die Telefonielösung in CRM oder ERP-Systeme mit einbetten? Das sind so die hauptsächlichen Themen. Natürlich sind wir als deutscher Player auch stolz, die gesamten Normen, wie zum Beispiel auch Datenschutz, ISO-Normen, C5-Zertifizierung anzubieten. Wir stehen ja unter dem Spotlight der Bundesnetzagentur. Wir sind offizieller Carrier auch tatsächlich und sind dadurch natürlich auch zertifiziert in allen Belangen. Das ist wichtig auch für unsere Kunden, gerade das Thema auch Datenschutz. Das sind so die Haupt-USPs, die wir auch gegenüber anderen Wettbewerbern immer wieder ins Rennen werfen.
Ich habe gelesen, Sie bieten auch White-Label-Lösungen. Was ist darunter zu verstehen?
Genau, ca. 30% unserer Umsätze machen wir über die sogenannten Blue-Chip-Partners. Die Blue-Chip-Partners sind Wholesale-Partners, nämlich davon die Telefonica, die Telekom und die 1&1. Wenn die eine Telefonielösung an deren Kunden verkaufen, steckt die Enfone dahinter. Bei der Telefonica sogar exklusiv. Und bei der Telekom und bei der 1&1 auch. Und bei der Telekom, die bieten mehrere Anbieter an, aber auch dort ist oftmals sozusagen white-labelt unsere Telefonielösung im Einsatz.
Gucken wir uns mal ein bisschen die Technologieseite an. Cloud-Telefonie, gibt es denn noch andere technologische Kernkompetenzen in Ihrem Unternehmen, die Sie entsprechend umsetzen?
Ja, wir sind ja im B2B-Bereich unterwegs und dann auch in tatsächlich systemkritischen Unternehmen, wie zum Beispiel einem Hospital oder einer Feuerwehr oder Polizeibereiche etc. Und von daher ist natürlich die Systemstabilität ein großes Thema, was wir anbieten, also sprich hohe Systemverfügbarkeit 24/7. Dann natürlich auch einen guten Kundenservice und After-Sales-Service und Support-Funktionen. Also das sind die ganzen Themen, die wir rundum noch anbieten. Dann bieten wir auch mittlerweile große Contact Center Solutions an, also sprich Call Center Solutions, wie sie früher nannten, also sprich, was weiß ich, eine Lidl, eine BMW oder eine Adidas, die dann Call Center Agenten hat. Und tatsächlich hier ist die Integration in andere Systeme sehr, sehr wichtig, also sprich ERP und CRM Systeme. Und neuerdings ist tatsächlich dann noch technologisch, da kommen wir nachher nochmal drauf, in der neuen Strategie sozusagen und eine kleine Akquisition letztes Jahr gemacht, ist es ja auch das Thema der künstlichen Intelligenz. Hier ist zu nennen die gesamten Bots, also Voicebots und Chatbots, die wir dann auch anbieten.
Ja, wollen wir mal unsere Zuhörer nicht zu lange auf die Folter spannen. Nämlich, Sie haben den Enfone Intelligent Assistant sozusagen aus der Taufe gehoben, also eine KI-Lösung. Was kann denn diese KI-Lösung bereits und welche Pläne haben Sie weiterhin damit?
Ja, genau. Wir durften letztes Jahr, und das hing damit zusammen, weil wir uns auch die letzten 2 Jahre auf Wirtschaftlichkeit getrimmt haben, also sprich das Thema EBITDA positiv endlich hinbekommen und auch das Thema Cashflow positiv hinbekommen, durften wir letztes Jahr eine M&A-Aktivität durchziehen, nämlich einen kleinen KI-Spezialisten in Bremen kaufen. Mhm. Dieses Team bietet Bots an, Voicebots, Chatbots und Intelligence Assistant. Unter Intelligence Assistant können Sie sich vorstellen, dass Sie mit einem solchen Bot tatsächlich ein Firmen- und eigenes ChatGPT relativ schnell umsetzen können. Auch wir tun das intern und als Beispiel hierfür mal kurz, wir hatten die Übernahme letztes Jahr im Herbst und ab Januar haben wir die NIA sozusagen intern innerhalb der Enfone umgesetzt. Wir sind ja ca. 420 Mitarbeiter, wir hatten im Januar so ca. 50 Kundendialoge mit der NIA, sprich Mitarbeiter fragt NIA etwas und NIA gibt eine Antwort. Wir haben mittlerweile über 600 Transaktionen pro Tag. Das heißt, Sie sehen schon, wie schnell das zunimmt und das kann mannigfaltig sein. Ein Mitarbeiter sucht ein Dokument für ein Firmenevent, ein Mitarbeiter sucht aus der Personalabteilung eine Firmeninformation, ein Mitarbeiter geht schon mit der Personalabteilung in Transaktionen wie buch mir mal einen Urlaub ein ins Personio-System etc. etc. Also sprich Automatisierung von einfachen Prozessen durch die NIA. Und das bieten wir jetzt mittlerweile auch schon extern im Support für unsere Kunden an. Das will heißen, unsere Kunden gehen ja dann auch mal verdienterweise in Urlaub und sie wollen vielleicht in ihrer Telefonanlage einstellen, dass sie die Rufweiterleitung sozusagen einrichten. Früher hätten sie sofort beim Support angerufen. Heute fragen sie nochmal kurz die NIA, Mensch, wie kann ich denn in der Enfone-Telefonanlage die Rufweiterleitung einstellen? Und die NIA gibt ihnen sozusagen sofort die Hilfestellung. Das ist sozusagen auch ein internes ChatGPT, wenn Sie so wollen, basiert natürlich auf den Large Language Modellen, auf den gängigen, wie zum Beispiel ChatGPT. Und von daher ist das ein großes Thema, was wir momentan schon richtig umsetzen.
So. Sie hatten es schon angesprochen, dass Sie auch bei, ich sag mal so, systemkritischen Kunden aktiv sind. Das Thema zum Beispiel Datenschutz und Ausfallsicherheit auch vor dem Hintergrund Cyber Security sind ja auch zentrale Themen in der Geschäftskommunikation. Technologien oder Ansätze haben Sie denn da, um diese Sachen zu adressieren?
Ja, genau. Unsere KI-Lösungen sind alle GDPR-compliant. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was wir hier sozusagen auch mit ins Rennen werfen. Gerade weil Botario natürlich auch in Deutschland groß geworden ist, ist ein Spin-off von 15 Entwicklern in Bremen, haben die von Anfang an Wert drauf gelegt, dass die ganzen GDPR, also sprich Datenschutzregularien, eingehalten werden. Und unsere Gesamtlösung ist es natürlich auch, wie schon eingangs erläutert, das ist ein großer USP von uns. Wir sind ISO 27001, ISO 9001, wir haben das C5-Testat, wir haben alle GDPR-Richtlinien. Und mit unserer Kernlösung laufen wir technologisch auf eigenen Rechenzentren, die da in München, Nürnberg und Frankfurt sind. Die KI-Lösung von uns, nämlich die Botario-Lösung, nutzt tatsächlich den Hyperscaler, nämlich auf Azure, aber mit allen Regularien und allen datenschutztechnischen Themen, die sie sich als Kunde auch versprechen dürfen.
Es ist ja nur relativ früh, aber inwieweit können die KI-Produkte jetzt schon bei der Neukundengewinnung helfen oder beim Upselling?
Ja, wenn Sie unser Q1-Resultat tatsächlich sehen, dann sehen Sie, dass das gesamte Wachstum jetzt schon aus diesem Bereich kommt. Man geht ja mit der klassischen Cloud-Telefonie, sagt man, eher in einen Commodity-Service. Also wenn es 2007 bis 2020 eine Wachstumsrate nach der anderen eher gesteigert wurde, 60%, 70%, 80% Wachstum pro Jahr, sehen Sie, dass heute in dem Markt tatsächlich immer noch ein gutes Wachstum möglich ist, aber klar nur noch mittelstellig einstellig, also so 5-6%. Sie sehen auch, dass die ARPUs, die sogenannten Revenue per Users, eher unter Druck geraten, weil sie einfach ein Standardprodukt haben. Mit KI können Sie da einfach einen Unterschied machen. Sie können dadurch auch dem Kunden viel mehr noch zusätzlich anbieten, also die ARPUs eher wieder in die andere Richtung schieben. Und Sie merken auch diese, und Sie sagen es völlig richtig, das steht noch alles am Anfang, aber so eine Botario-Lösung, wie wir gekauft haben, die wächst momentan 50% pro Jahr. Immer noch auf einer kleinen Basis, aber Sie sehen, da ist sozusagen eine komplette Revolution auch in der gesamten Kommunikationstechnologie unterwegs. Und von daher werden wir unser zukünftiges Wachstum für die gesamte Enfone aus dem KI-Bereich ziehen.
Gibt es denn bestimmte Branchen oder Kundensegmente, die sich hier besonders hervortun?
Ja, genau. Wir legen gerade momentan einen Fokus auf die folgenden Branchen. Die Botario ist sehr stark unterwegs im Versicherungs- und Bankenwesen. Also zum Beispiel hat sie unter ihren Kunden eine AXA. Also sprich den Bot, den Sie bei der AXA sehen, dann kommt der von der Botario. Auch das Gesundheitswesen, besonders auch der Public-Wesen im Gesundheitswesen, nämlich zum Beispiel die gesetzlichen Krankenversicherungen. Sie sehen auch dieses Thema im öffentlichen Bereich digitaler Bürgerassistent. Ich selber lebe in München, da heißt das Thema Kreisverwaltungsreferat, nämlich Landratsamt. Also sprich, wie interagiert der Bürger mit den öffentlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel einen Personalausweis abzuholen und oder einen Führerschein. Solche Themen sind sehr spannend und hochinteressant. Deshalb fokussieren wir uns momentan im ersten Schritt auf diese Branchen.
Kommen wir vielleicht gleich mal zu den Zahlen. 2024 hatten Sie, glaube ich, auch Aussage getroffen, ein Jahr der Transformation. Jetzt liegen die Q1-Zahlen schon mal vor. Vielleicht noch mal ganz kurz, wo sehen Sie denn die besonderen oder wo gab es denn besondere Herausforderungen im Allgemeinen und auch Fortschritte?
Genau, erlauben Sie mir ganz kurz nochmal das Wort der Transformation und woran wir letztes Jahr gearbeitet haben und sehr positiver gearbeitet haben und woher die Enfone kommt. Die Enfone, wie gesagt, schon eingangs erläutert, ist von 2007 bis 2020 circa jedes Jahr extrem gewachsen. In dieser Phase hat man natürlich weniger den Fokus auf das Thema Profitabilität gelegt, sondern man hat einfach immer gesagt, wie eine typische Westküsten-US-Story-Startup, man investiert alles in das Thema Wachstum, Wachstum, Wachstum. Mit 2020 und Corona kommend hat man so einige technologische Züge verpasst, wie zum Beispiel das Thema der Videotelefonie. Deshalb war es leider die Enfone kein Profiteur der Corona-Krise, obwohl es eine Digitalisierungsunternehmen war. Aber man hat dann leider nicht davon profitiert und die Wachstumsraten gingen nach unten. Deshalb habe ich 2023, als ich gekommen bin, zuerst mal darauf geachtet, die Profitabilitätszone zu erreichen, um finanziell unabhängig zu werden. Das haben wir dann in 2023 und 2024 beeindruckend geschafft. Wir haben dann tatsächlich schon in 23 8,4 Millionen EBITDA und in 24 die 12,3 schreiben dürfen. Wir sind Cashflow positiv geworden und wir durften uns sozusagen dann auch eine Akquisition leisten, weil wir sie uns dann auf eigenen finanziellen Füßen auch leisten konnten, was sehr wichtig ist. Und jetzt arbeiten wir an der Wachstumskomponente wieder, weil ich führe ein Tech-Unternehmen immer so, dass ich eine goldene Regel habe, die ich Ihnen gerne nenne. Ein erfolgreiches Tech-Unternehmen muss Folgendes erreichen, nämlich EBITDA-Wachstum größer Umsatzwachstum und eigenes Umsatzwachstum größer Marktwachstum. Weil wenn Sie das tun, heißt es übersetzt, Sie gewinnen Marktanteile, anstatt sie zu verlieren, und Sie tun es noch profitabler als letztes Jahr. Dann ist es auch eine gute Equity-Story. Den ersten Teil haben wir schon erreicht, nämlich die Profitabilität ist schon stärker gewachsen als der Umsatz. Jetzt müssen wir am zweiten Teil noch arbeiten, nämlich wieder ins zweistellige Umsatzwachstum kommen. Das tun wir dann über KI. Und letztes Jahr war ein Jahr der Konsolidierung des Aufräumens. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben letztes Jahr mein Kollege, der CTO, wir sind zwei Vorstandskollegen bei der Infon, nämlich der CTO und der CEO. Und mein Kollege kam mit langjähriger Erfahrung von der SAP. Und ein Thema, wo wir unbedingt eingreifen mussten, war die technologische Skalierbarkeit der Plattform. Weil ich habe Ihnen vorhin gesagt, 24/7 ist enorm wichtig. Technologische Verfügbarkeit unserer Lösung ist enorm wichtig. Wir haben aber auch gemerkt, dass leider nicht darauf geachtet wurde, dass unsere technologische Plattform noch so ist, dass sie die 660.000 User sozusagen auch 24/7 sicher und Hochverfügbarkeit tragen kann. Deshalb haben wir die technologische Plattform erstmal restrukturiert oder rekonstruiert oder sozusagen transformiert letztes Jahr und die ist sehr gut gelaufen, die Investition. Ja, wir hatten ein paar Ausfälle letztes Jahr, das ist leider so. Und dann, wenn Sie auf 220 auf der Autobahn sozusagen die Reifen wechseln müssen, dann kann das passieren, aber es war notwendig. Wir sind da sehr happy, wie wir durchgekommen sind. Wir können jetzt mittlerweile auch 1 Million User auf dieser technologischen Plattform sozusagen skalieren. Und diese Aufräumarbeiten als Beispiel haben wir letztes Jahr durchgezogen. Und jetzt arbeiten wir einfach wieder an dem Umsatzmomentum. Und das ist sehr stark über KI kommend. Aber deshalb war der Umsatz letztes Jahr okay, aber nicht hoch zufriedenstellend.
Gehen Sie jetzt davon aus, dass sich das auch organisch beim Umsatz ein bisschen wieder dynamisiert, außerhalb von KI?
Absolut. Das ist leider nicht auf Knopfdruck möglich, weil nach so einem Jahr tatsächlich müssen Sie das Vertrauen der Partner wieder gewinnen. Sie müssen die Kunden davon überzeugen. Sie müssen den KI-Pitch machen, weil KI ist oftmals noch so, dass unsere Partner, die aus einer sehr grauen Partnerstruktur kommen, eher sehr altmodisch im Sinne von echt noch analog zu ISDN. Da wissen auch viele Partner gar nicht, wie sie das Wort künstliche Intelligenz vielleicht tatsächlich umsetzen können. Und deshalb dauert es auch seine Zeit, bis wir hier akzelerieren können. Aber wir sind von allen Partnern oder auch von Marktforschungsinstituten auf dem richtigen Weg. Aber das dauert noch seine Zeit. Mittelfristig wollen wir definitiv zurück ins starke zweistellige Umsatzwachstum und dann natürlich auch die Margenskalierung in die richtige Richtung treiben.
Bleiben wir vielleicht nochmal ganz kurz wieder auf den Zielen für dieses Jahr. Sie hatten ja ausgegeben eine Prognose von 8-10% Umsatzwachstum, 13,5-15,5 Millionen bereinigtes EBITDA. Gibt es da noch Stellschrauben, wo Sie sagen, okay, jetzt nach dem ersten Quartal, da müssen wir noch mal ran?
Ja, EBITDA-technisch schwierig, weil wir haben tatsächlich hier jetzt erstmal mit gegebenen Mitteln tatsächlich auch alle Effizienzen rausgeholt. Da gibt es noch Möglichkeiten. Wir machen noch gerade eine Altlast, die DDS-Integration, also sprich eine Akquisition aus 2020, die wir in die Infon komplett integrieren und dadurch auf unsere Plattform holen. Aber im Umsatztechnisch definitiv müssen wir jetzt besser zulegen. Also im zweiten Halbjahr ist tatsächlich so, dass hier noch ein höherer Anteil und Wachstum kommen muss. Da sind wir auch sehr positiv, weil das ganze Thema AI-Sales natürlich auch erst im Januar jetzt begonnen hat. Dann auch das ganze Thema Pricing-Impacts ab Mai mit reinspielen und wir dann auch eine Gesamtlösung anbieten können, wo wir sagen, dass wir im Umsatz wieder definitiv besser skalieren können. In der Marge ist es tatsächlich so, dass wir auch wieder investieren müssen, weil Wachstum geht mit Investitionen einher. Je höher das Wachstum ist, desto mehr müssen Sie auch investieren. Wir haben zum Beispiel auch ein Entwicklungshub in Kosovo jetzt gegründet, aufgemacht. Wir haben hier eine Analyse gefahren. Wir haben ja auch schon ein Entwicklungscenter in Lissabon. Dort haben wir 35 Kollegen sitzen. Aber wie so oft ist es an den Standorten ja so, dass ein gewisser Hype entsteht. Wenn der Hype entsteht, dann werden die Preise auch teurer. Okay. Lissabon, Sofia sind alles solche Entwicklungscenter, wo R&D-Ressourcen immer früher sehr, sehr interessant für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erhältlich waren, aber mittlerweile einfach nicht mehr. Wir haben uns jetzt für den Kosovo entschieden, wie ein anderes großes Münchner Unternehmen, nämlich Celonis. Die haben uns da auch tatsächlich geholfen mit ihren Erfahrungen. Ja. Kosovo ist beeindruckend. Wir sind da im Januar gestartet. Wir haben jetzt schon 6 Leute dort geheiert. Wir wollen dort hochfahren auf 15 bis 20 Leute dieses Jahr noch. Und ist mir fast über letzte Woche bei der Eröffnungszeremonie mit dabei. Super Kompetenzen, super unbürokratisch, super energisch, energetisch dieses Land, dynamisch nach vorne blickend. Also von daher freuen wir uns über ein neues Familienmitglied, nämlich dem Standort in Kosovo.
Aber ich muss noch mal zur Profitabilität kommen. Sie stellen ja vor allen Dingen jetzt aktuell auf EBITDA und Cashflow ab. Ich weiß, der Markt ist leider immer sehr ungeduldig. Sie hatten im letzten Jahr das erste Mal seit langer Zeit, vielleicht sogar
das erste Mal überhaupt, genau.
Das erste Mal überhaupt netto auch einen kleinen Gewinn von 0,7 Millionen Euro. Ja. Ich habe mal geguckt, Sie haben immer noch sehr hohe Abschreibungen. Wird sich das in Zukunft ein bisschen verbessern oder sagen Sie, das war jetzt erstmal zu zeigen, wir können es, aber man muss sich natürlich noch ein bisschen gedulden.
Ja, es ist ja weniger das Thema Abschreibungen über Maintenance CapEx kommen, sondern eher über das Thema Innovationskraft. Letztes Jahr hatten wir sogar einen Ticken weniger, weil wir ja das Thema aktivierte Eigenleistungen hatten. Letztes Jahr hatten wir ein bisschen weniger, weil wir uns darauf fokussiert haben, die technologische Stabilität wieder herbeizuführen. Und von daher ist es ja auch immer ein Indikator, wie viele Innovationen liefert der Player. Und dieses Jahr kommt jetzt noch das Thema der Abschreibungen aus PPA hinzu. Also es sind alles auch Abschreibungen, die ich sogenannte Growth-Abschreibungen nennen würde. Also sprich Investitionen, die eher in Wachstum führen werden. Und von daher wird sich da hoffentlich eher auch etwas verschieben, anstatt in Maintenance-Abschreibungen eher in das Thema Growth.
Okay. Kommen wir mal auf den mittelfristigen Ausblick. Sie haben ja Enfone Next 2027 als strategischen Plan ausgegeben. Können Sie nochmal beschreiben, was ist denn da Ihr Ziel?
Genau, der Enfone Next 2027 haben wir letztes Jahr definiert, Anfang des Jahres ausgerollt. Zuerst auch an die Mitarbeiter, dann auch an die Presse und die Community und natürlich auch ans Partnernetzwerk. Wir haben sehr positives Feedback darüber erhalten, dass wir dort definitiv auf dem richtigen Weg sind. Was ist der Kern von Enfone Next 2027? Wir nennen das eine duale Transformation. Und zwar die duale Transformation sagt Folgendes, dass wir einen Kernbereich haben, das ist unsere Heimat, wie wir groß geworden sind, das ist unser Core-Business, das ist die Cloud PBX, mit der wir über 90 Millionen Umsatz machen, stark recurring, aber nicht mehr der Fokus auf das Hyperwachstum, nämlich zweistelliges Wachstum liegt. Diesen Bereich wollen wir eher auf Effizienz trimmen. Also sprich, in der BCG-Matrix wird man das Thema Cash-Cow, wird man das Thema, nimm diesen Bereich, macht dieses Thema tatsächlich wirtschaftlich effizienter, um Mittel zu generieren, um in dem anderen Bereich, nämlich im Wachstumsbereich KI, zu investieren. Und das Gute ist, dass wir die Themen miteinander verbinden können. Das kommt auch im Kapitalmarkt sehr gut an, dass wir sagen, wir gehen nicht eine Flucht aus unserem Core-Business, sondern wir nutzen die 660.000 User, die wir in dem Core-Business haben. Wir werden die auch hochskalieren auf 1 Million User. Und diese haben wir als Upsell- und Cross-Sell-Opportunitäten auch für unsere KI-Lösung. Sprich, wir nutzen die Stärke im Core-Business, um den neuen Geschäftsbereich aufzubauen. Das ist der Kern. Einfach ausgedrückt ist es Voice-Centric Telekommunikationstool, nämlich die Cloud-PBX-Anlage, verbunden mit neuen KI-Opportunitäten, die wir haben. Die duale Transformation messen wir mit dem sogenannten OKR-System, nämlich Objectives and Key Results. Intern haben wir da 25 KPIs zugrunde gelegt. Ich gebe Ihnen einen tatsächlich, den ich auch kommuniziere. Wir wollen in 2027 zum Beispiel nur noch 70% des Business in unserem Core-Business machen und schon 30% in AI. Sie merken also, wir wollen im AI viel stärker wachsen. AI soll uns als Gruppe ins zweistellige Umsatzwachstum bringen. Und so messen wir den Erfolg der Strategie mit 25 verschiedenen OKRs. Da sind wir sozusagen, das ist der Kern von Enfone Next 2027.
Sie hatten es gerade auch schon angesprochen, der Kapitalmarkt reagiert eigentlich sehr gut auf Ihre Pläne, aber Sie haben halt nur 13% Free Float. Wird sich daran tendenziell noch was ändern?
Ja, das kann natürlich, also ich kann Ihnen meine Sicht geben, muss dann natürlich immer ein bisschen aufpassen, aber ich bin völlig davon überzeugt, dass die wirtschaftliche Performance der Enfon in der Zukunft gut sein wird. Mhm. Über die Shareholder-Struktur kann ich natürlich weniger sagen, aber Sie sprechen den Grund an, warum wir da momentan bei uns, sagt man manchmal in Baden-Württemberg, nicht aus dem Puschen kommen, in dem Share-Price, dass natürlich der Free-Float und dadurch der Tagesumsatz sehr gering ist. Das hat natürlich auch was Positives, dass alle Aktionäre, die drin sind, und wir haben ja zwei Großaktionäre und dann sind ja fast 85% auf Top-10-Shareholder, dass die alle vertrauen in das Thema und drin bleiben. Aber das hat natürlich die Umkehrseite der Medaille, ist, dass dadurch wenig Umsatz möglich ist. Und genau, also wir tun weiterhin unser Bestes auf Performance-Seite. Wir glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und auf Shareholder-Seite hoffe ich, dass wir da dann natürlich auch gebührend sozusagen dann im Sharepreis die Resultate sehen.
Herr Heider, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann bei gegebener Zeit dann hier wieder einmal treffen. Ja. Herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank für Ihre interessanten Fragen und danke für die Einladung zum Gespräch.